Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
In und um das Crucible Theater war gestern tüchtig was los. Zwei Matches, die ins Decider gegangen sind. Der Chef hört auf, in Anführungsstrichen. Und wir haben drei weitere Achtelfinalisten hier im Crucible Theater bei der Snooker-WM. Und hier bei Total Clearance sprechen wir natürlich täglich über die WM, die uns bislang so viel Freude macht. Wir, das bin ich, Andreas Thies, und heute wieder Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Hallo Andreas. Huiuiui, die WM nimmt jetzt wirklich Fahrt auf. Und obwohl wir diese zwei Decider hatten gestern, würde ich sagen, dass die größte Schlagzeile trotzdem einfach neben dem Tisch stattgefunden hat, und zwar mit dem Rückzug von Barry Hearn. Das war schon eine Nummer gestern. Das war eine Nachricht, die eingeschlagen hat in der Snooker-Community weltweit.
Ja, aber es ist ja auch ein Rücktritt auf Raten, oder? Er hat gesagt, er zieht sich zurück als Chairman von World Snooker, aber er wird weiterhin in beratender Position tätig sein. Und also so ein bisschen ist eine Family Affair geworden, oder?
Ja, ich glaube, das ist was, was er schon in den letzten Jahren ja in seinem ganzen Matchroom-Imperium so ein bisschen eingeschlichen hat. Ne? Da haben immer wieder andere Leute dann jetzt besondere Positionen, wichtige Positionen übernommen, teilweise ja auch seinen Sohn. Aber ich denke, Barry Hearn ist einfach jemand, solange der lebt, wird er in beratender Funktion tätig sein. Also der lässt sich das doch nie ganz aus der Hand nehmen. Das stimmt schon. Also ich finde es folgerichtig, dass das sogar formalisiert wurde, seine beratende Funktion, dass er also quasi mit einer, ja, eben so einer beratenden Position im Rücken jetzt hier weiter agieren kann. Aber ich denke auch, dass, ich meine, er tritt ja sehr freiwillig ab. Also es zwingt ihn ja niemand dazu. Es hat noch nie jemand nach einem Barry Hearn-Rücktritt ernsthaft geschrien in den letzten Jahren. Also das ist wirklich einfach seine Entscheidung. Und von daher denke ich, wird er das schon ernst nehmen und wirklich einen großen Schritt auch zurück machen. Aber wie ich gesagt habe, also ja, ohne seinen Senf dazu zu geben, das gibt es bei Barry Hearn einfach nicht. Und das wird jetzt natürlich sehr, sehr spannend, wie es weitergeht.
Ja, wir können ja sagen, in den letzten Jahren, wir haben ja in einer Sendung vor dieser WM darüber gesprochen, was ist beim Snooker in den letzten 10 Jahren passiert, auch seit Barry Hearn übernommen hat. Er kann ja ein bestelltes Feld zurücklassen. Also ist es ja, Snooker ist ja so erfolgreich und so gut im Moment aufgestellt wie selten zuvor.
Das Preisgeld ist so hoch wie nie zuvor. Es gibt so viele Turniere wie nie zuvor. Also Barry Hearn, dem haben wir so viel zu verdanken. Das haben wir auch in dieser Sendung eben festgehalten. Trotzdem finde ich es ein sehr gutes Timing jetzt für diesen Schritt zurück. Denn in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, sind doch auch leise Rufe nach weiteren Veränderungen oder Anpassungen langsam gekommen. Also wir haben ja auch in dieser Sendung eben mehrfach gesagt, also es wäre mal wieder Zeit, ein bisschen vielleicht nochmal was Neues auszuprobieren mit dem Format oder vielleicht ein paar Änderungen wieder zurückzunehmen, was definitiv nicht die Leistung und das Lebenswerk von Barry Hearn im Snooker schmälern soll. Aber ich glaube, jetzt mit einer frischen Kraft, mit dem neuen Mann, dem Steve Dawson, der das jetzt übernehmen wird, der auch aus Barry Hearns engstem Kreis stammt, ich glaube, da werden jetzt diese kleinen Veränderungen vielleicht nochmal einfacher von der Hand gehen. Und ich glaube, das wird dann Snooker noch weiter nach vorne bringen langfristig. Also ich glaube, ich habe sehr viel Respekt vor dem Schritt von Barry Hearn. Ich glaube, er ist zur richtigen Zeit erfolgt. Und ich glaube, wir werden ihn alle sehr vermissen, aber sind gleichzeitig offen für Neues. Er war ja auch einfach eine Persönlichkeit. Also Barry Hearn ist ja wirklich jemand, wenn man den mal live erlebt hat, der kann gar nicht in den Raum reinschleichen. Also selbst wenn er das versucht, der bringt so eine Aura und so eine Ausstrahlung mit sich. Du merkst sofort, okay, oh, der Chef ist da, Barry Hearn ist da. Und dabei ist er auch sehr, sehr höflich in meinem Umgang mit den Leuten. Also ein sehr, sehr interessanter Typ, eine große Persönlichkeit, die, denke ich, an so jetzt nicht zu ersetzen ist. Aber da ist ja gerade umso schöner, dass er vielleicht mal mit einer giftigen Pressekonferenz oder so oder einem klaren Statement hier weiter im Snooker präsent sein wird. Nur eben jetzt in zurückgenommenerer, beratender Funktion.
Giftige Pressekonferenzen, die habe ich auch schon live erleben dürfen. Von daher also, Barry Hearn ist erstmal zurückgetreten und er hat so ein bisschen die Schlagzeilen genommen von einem sportlich sehr, sehr beeindruckenden Tag, den wir gestern erlebt haben. Und Kathi, ich mache den Kram jetzt auch seit ein paar Jahren, beziehungsweise ich schaue seit ungefähr 30 Jahren Snooker. Das, was Stuart Bingham und Ding Junhui gestern abgeliefert haben, über alle in Anführungsstrichen jetzt mal 3 Sessions, weil sie nach dem 9:9 runtergeschickt worden sind, weil das nächste Match begonnen hatte und sie mussten nachher wieder an den Tisch. Dafür schaue ich Snooker. Dafür schaue ich die Snooker-WM und glaube, dafür schauen ganz viele Leute Snooker-WM. Es war das absolute Drama, es war Weltklasse. Stuart Bingham und Ding Junhui beide auf Augenhöhe und am Ende hat der, ja, etwas Glücklichere vielleicht gewonnen.
Also das ist auf jeden Fall ein neuer Crucible-Klassiker. Klar, die Liste wird jedes Jahr länger, aber das macht ja nichts. Umso schöner für uns, die wir uns das anschauen. Also da kann ich dir nur zustimmen. Das Match hat Spaß gemacht von Anfang bis Ende. Ob jetzt der Glücklichere gewonnen hat oder vielleicht doch der, der noch so einen Tick mehr Biss hatte. Also da bin ich, glaube ich, dann doch anderer Meinung. Ich glaube, der Stuart Bingham hat hier tatsächlich verdient gewonnen, wirklich. Und hat einfach im Entscheidungsframe dieses tolle Break dann noch gemacht. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vorwegnehmen. Denn es stand ja 5 zu 4 für Ding nach der ersten Session, nachdem er die letzte Schwarze da geflugt hatte. Und dann war das genauso Kopf an Kopf, wie wir es erwartet hatten in dieser zweiten Session dann. Also immer wenn man dachte, ja, jetzt übernimmt jemand hier wirklich die Dominanz in dem Spiel, dann kam der andere wieder ran. Also das war faszinierend anzusehen, wie sie sich hier auch die Breaks um die Ohren gehauen haben. Das war Weltklasse wirklich. Da war alles dabei, auch tolle Safety-Duelle, die wir gesehen haben. Sehr, sehr knappe Frames tatsächlich auch. Also ein Frame wurde tatsächlich auf Schwarz entschieden. Und dann ein weiterer, der auch auf die Farben ging, wo dann Stuart Bingham noch so eine tolle grüne lochte. Das, ja, das war wirklich ein Feuerwerk zum Ansehen. Und diese knappen Frames doch überwiegend Stuart Bingham geholt, vor allem am gestrigen Tag in dieser zweiten Session dann. Und ich glaube, das ist das, was ihm letztlich diesen Sieg beschert hat, dass er wirklich diese nervigen Duelle auf die Farben, also nervig für die Spieler mit Sicherheit, super für uns, für sich entschieden hat. Und das hat er mit einer großen Souveränität dann doch letztlich getan. Ding hat sich dann noch in den Entscheidungsframe gerettet, sehr souverän tatsächlich. Aber ja, dieser Entscheidungsframe, das war eine Geschichte, ne? Also das war wirklich was mit Gänsehaut. Stuart Bingham hatte quasi die erste Chance, denn beide hatten so einen Horrormoment am Anfang. Ding locht einfach den Spielball, das war also Ball in Hand für Stuart Bingham mit sogar einer roten, die für ihn passend da lag, die er dann aber verschossen hat aus einem Ball in Hand. Also das passiert Stuart Bingham tatsächlich auch nur im Entscheidungsframe im Crucible, oder? Also Wahnsinn. Dann also Chance für Ding, der so ein bisschen über 40 Punkte daraus allerdings nur machte und dann verschoss. Ja, und dann kam eben Stuart Bingham mit dieser 70 auf einem Tisch, der nicht einfach war, denn sie hatten sich am Anfang dieses Frames minutenlange Safety-Duelle auf Weltklasse-Niveau geliefert, hatten also die Roten im Zuge dessen überall verteilt. Das war kein Standard-Break von Stuart Bingham, diese 70. Und damit hat er dann wirklich diesen Sieg perfekt gemacht. Ich glaube, wir waren alle froh, dass wir das sehen konnten. Wir waren alle Mark Allen dankbar, dass er so früh fertig war und wir nicht diesen Entscheidungsframe erst nach Mitternacht sehen konnten, sondern noch schön zur Primetime. Also das war ein herrliches Snooker-Ereignis und mit der Oberhand für Stuart Bingham, damit sind Ding Junhuis WM-Pläne wieder mal gescheitert.
Ich möchte nicht sagen oder ich möchte nicht bestreiten, dass er am Ende der Bessere war, aber in einem Entscheidungsframe ist vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen Glück dann dafür zuständig. Er musste darauf hoffen, dass Ding verschießt und diese 70er Clearance, die will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, die war fantastisch. Also das war wirklich Piece of Art und ich war sehr, sehr begeistert von diesem Match und ich möchte da in keiner Weise, in irgendeiner Weise was abtun von dem Sieg von Stuart Bingham. Das habe ich sehr genossen gestern, das Match, und zwar ein sehr früher Höhepunkt dieser WM, aber wir hätten auch von vornherein schon sagen können, das Ding kann durchaus in den Decider gehen, weil so auf Augenhöhe erleben wir halt selten Matches in der ersten Runde.
Ja, das war das glückliche Los einfach mit Stuart Bingham, der in die Quali musste, der sich durchgekämpft hat. Das allein ist ja schon mal ein Ereignis. Und dass er dann auch noch Ding Junhui zugeteilt wurde, den man eben im Crucible schlagen kann und der da meistens nicht mit seiner überragenden Form auftritt. Aber es war, ja, also da hat sich eigentlich auch keiner was vorzuwerfen am Ende dieses Matches, oder? Also die haben beides super gespielt, und sehr viel Freude gemacht. Ja, und es war so knapp wie möglich und das hatte das Match auch wirklich verdient.
Ich hätte das Ding sehr gegönnt, diesen Sieg, aber am Ende kann nur einer in die zweite Runde einziehen und das ist Stuart Bingham. Und Stuart Bingham steht jetzt in der zweiten Runde und dort trifft er auf Jamie Jones, der ja in der ersten Runde dann auch schon erfolgreich war. Ein zweites Match, was gestern in die Decider gegangen ist, das in der Vormittagssession. Das war das Match zwischen Jack Lisowski und Ali Carter. Ali Carter hier auch durch die Quali durchgegangen. Und hier hatten viele wahrscheinlich schon gesagt, ja, hier setzt sich vielleicht die Erfahrung durch gegen Jack Lisowski, der ja auch schon jetzt 30 ist. Aber Jack Lisowski am Ende sehr nervenstark im Entscheidungsframe, gewinnt auch mit 10 zu 9 und zieht in die nächste Runde ein.
dass wir mal sagen würden, dass Jack Lesowski nervenstark ist im Entscheidungsframe eines wichtigen Matches gegen jemanden wie Ali Carter. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Verwandlung dieser Saison. Auch wenn es halt im Finale 18 Mal nicht gereicht hat für Jack Lesowski, hat er da offensichtlich doch was mitgenommen und ist jetzt besser aufgestellt, besser gewappnet für Gegner wie Ali Carter. Denn nachdem Carter ja dran war mit 4-5 nach der ersten Session, also da haben sich einem schon die Nackenhaare hochgestellt für den armen Jack Lesowski, oder? Also das wird dann richtig schwer gegen jemanden wie Ali Carter, der sich so reinbeißt und der tatsächlich auch besser unterwegs war zum Start dieser zweiten Session bei beiden. Also der hat da gleich mal zwei knappe Frames sich auch geholt, einen sogar davon auf Schwarz und noch weitere schöne Breaks gespielt, aber... Und das ist vielleicht der neue Jack Lesowski, der hat sich hier nicht abschütteln lassen, hat zwischendurch mal immer wieder seinen Frame geholt, so ein bisschen sich nicht zu sehr abhängen lassen und nahm dann tatsächlich Fahrt auf und hatte hinten raus dann einfach die größere Coolness. Also beide haben dann auch mal Chancen liegen lassen. Das war jetzt nicht ganz so hochklassig wie Ding Junhui gegen Stuart Bingham tatsächlich, dieses Match. Aber Jack Lesowski am Schluss einfach mit den besseren Nerven, nachdem im Entscheidungsframe dann auch beide ihre Chancen hatten. Also Ali Carter hatte die erste Chance, hat dann blau verschossen und Jack Lesowski hat daraus ein 60er-Break gemacht, was jetzt wiederum nicht ganz gereicht hatte, um den Frame sicher zu machen. Ich glaube, das ist was, beim nächsten Decider geht das schief, wenn er nochmal in einen rein muss, dass er nicht direkt diesen kompletten Frame in einem Break entscheiden kann. Aber es hat dann gegen Ali Carter doch gereicht, der den Frame nicht mehr zurückstehlen konnte. Von daher, ja, also eine bessere Leistung von Jack Lesowski als erwartet, aber trotzdem noch mit einem kleinen Fragezeichen, was jetzt die nächsten Runden angeht. Es wird ja auch nicht unbedingt leichter für den armen Jack.
Nein, das wird nicht leichter. Er trifft jetzt auf Neil Robertson in der nächsten Runde. Ich hatte allerdings, das muss ich jetzt nochmal gerade zugeben, ich hatte Ali Carter als niedrigst platzierten Spieler im Viertelfinale bei Christians Tippspiel.
Ja, ich glaube, da bist du in bester Gesellschaft. Also Ali Carter, Martin Gould, glaube ich, waren so die beliebtesten. Ja, das hätte er auch drin gehabt. Ich meine, er hat es auf dem Kö gehabt, aber dann irgendwie für ihn ja sehr untypisch im Entscheidungsframe noch vergeigt. Also er ist ja jemand, der eine sehr gute Quote in Entscheidungsframes im Crucible auch hat. Das ist erst der zweite, den er verliert und er war schon in einigen. Ja, aber gestern gegen Jack Lesowski, wie gesagt, irgendwo überraschend, aber es hat nicht gereicht für Ali Carter.
Ali Carter, beziehungsweise vor Jack Lesowski ziehe ich alle Hüte. 10-9, er blieb nervenstark gestern in diesem Match und er hat es am Ende gewonnen. Und Neil Robertson ist jetzt sein nächster Gegner. Das ist die Belohnung für einen Entscheidungsframe-Sieg, dass er jetzt gegen Neil Robertson ran darf. Wir haben noch ein weiteres Spiel gehabt, dem fehlte allerdings jegliche Spannung. Mark Allen gegen Liu Hatian. Am Ende 10-2 für Mark Allen, der das ganz souverän durchgezogen hat. Und Liu Hatian, selbst wenn er Chancen bekommen hat, hat er sie nicht nutzen können. War das gestern, was glaubst du, Nervosität bei Liu Hatian? Weil das war kein gutes Match von ihm.
Ach, das war eine desolate Leistung. Also ich hoffe, es liegt an der Nervosität, weil, also ich meine, er hat ja sein Crucible-Ticket nicht im Lotto gewonnen. Also das muss irgendwas mit den Nerven zu tun gehabt haben. Ja, ich erinnere mich an unsere Sendung, also mit Christian hier zur WM-Qualifikation, wo ich gesagt habe, Mensch, schade, dass der Liu Haochan sich in diesem chinesischen Duell gegen Chang Bingyu durchgesetzt hat in der letzten Runde. Weil Liu Haochan, dem fehlt oft dann trotzdem so diese letzte Spritzigkeit, die ich Chang Bingyu an einem guten Tag eher zutraue. Und das hat sich leider so ein bisschen bewahrheitet. Also der Liu Haochan, lief um den Tisch rum wie so ein nasser Mehlsack meistens. Also dann kamen auch überhaupt keine Breaks zustande. Also sein höchstes Break im Match war eine 68 und das war schon eine Überraschung, dass er die überhaupt noch geschafft hat. Und Mark Allen konnte tatsächlich auf Sparflamme durch dieses Match durchmarschieren. Er fing sehr dramatisch an mit einer 139 tatsächlich nach einem verunglückten Break-Off von Liu Haochan. Also das war eine Demonstration, aber dann wird ihm bald aufgefallen sein, dass das gar nicht notwendig ist, sich hier irgendwie groß zu zeigen oder 100% zu spielen. Und so ging er dann, ja, ich würde sagen, mit 70% vielleicht seines Snooker-Vermögens durch, spielte recht locker noch zwei andere Century Breaks und war zu keiner Zeit in irgendeiner Art und Weise gefährdet. was natürlich schade war für dieses Match, aber wie gesagt, umso besser für das Ding Junhui Stewart Bingham Match, das dann noch zu einer vernünftigen Zeit zu Ende gespielt werden konnte auf diesem Tisch nachher.
Ja, da war ich auch froh, dass das auch zu einer vernünftigen Zeit noch beendet werden konnte. Also, Mark Allen ist in der nächsten Runde und da können wir gar nicht so richtig viel drüber sprechen, weil das war eine sehr klare Geschichte. Und er trifft jetzt auf den Sieger aus der Partie Mark Selby gegen Curt Mifflin. Ein Spiel, auf das wir ja auch mit Argus-Augen schauen werden, was heute beginnt um 15.30 Uhr und morgen Abend dann beendet wird. Wir haben noch zwei Matches, die noch nicht beendet sind. Und da ist ein Match dabei, das ist zwischen Barry Hawkins und Matthew Seld. Es gibt Dinge, die habe ich so häufig noch nicht gesehen. 9 Frames wurden gespielt. Matthew Seld hat 460 Punkte gemacht und er hat 3 von 9 Frames gewonnen. Was ist da los?
Ja, das ist Matt Seld, ne? Also das ist sehr untypisch eigentlich für seine Form in der letzten Zeit, aber recht typisch für seine gesamte Karriere vielleicht. Immer so knapp vorbei an guten Leistungen. Also Barry Hawkins hat ja schon mal angefangen, die ersten beiden Frames zu stehlen. Und damit meine ich nicht, dass hier Matthew Seld irgendwie 40 Punkte geholt hätte in den Frames. Nein, es waren jeweils 60 Punkte. Barry Hawkins hat aber beide Frames noch für sich entscheiden können. Und ja, das ist eigentlich alles, was man über diese erste Session wissen muss. Barry Hawkins hat einfach die miserable Chancenverwertung von Matthew Seld und diesen fehlenden Killerinstinkt von Matthew Seld, der normalerweise nicht fehlt, einfach komplett ausgenutzt und führt hier verdient mit 6:3. Ich habe das Gefühl, Matthew Seld versucht irgendwie Barry Hawkins zu sein. Also irgendwie scheint da so ein Ego-Trip dabei zu sein. Das ist wieder Küchenpsychologie mit Kathi, hier ist mir schon klar. Aber es kommt mir so vor, als würde Matthew Seld einfach hier zeigen wollen, nicht nur dieses Match gewinnen wollen irgendwie, sondern zeigen wollen, dass er genauso gut ist wie Barry Hawkins und ja, genauso diese Bälle spielen kann, die Barry Hawkins auch spielen kann. Und das ist vielleicht die falsche Herangehensweise. Also so kamen dann sehr nervöse Fehler oder auch falsche Shot-Selection zustande bei ihm. Und das führte dann zu diesem ja, recht deutlichen Ergebnis, obwohl die gesammelten Punkte eine andere Sprache sprechen. Aber er hat es immerhin zum 3:6 geschafft. Und das ist fast ein bisschen enttäuschend für Barry Hawkins jetzt, dass er nicht das 7:2 sicher gemacht hat. Und so, ich meine, wenn Matthew Seld sich jetzt hier eines Besseren besinnt und einen starken Start hinlegt, warum könnte das nicht ein Comeback geben? Das wissen wir nicht, werden wir sehen. Also das Match ist noch offener, als die Scoreline es tatsächlich verrät im Moment.
Aber mir fehlt im Moment ein bisschen die Fantasie hier, ne, wenn dabei zu fantasieren, für mich persönlich.
Ja, also ich würde ja zustimmen. Ich meine, hallo, Barry Hawkins ist ja mein WM-Tipp. Natürlich macht er das jetzt hier fertig hier in 4 Frames, natürlich.
Natürlich.
Aber ja, Matthew Seld, ich weiß es nicht. Also er hat es in den letzten Monaten ja gezeigt, dass er es könnte, dass er kämpfen könnte. Aber ja, Barry Hawkins hat so viel Erfahrung im Crucible. Es wird sehr, sehr schwer für Matthew Seld, aber noch nicht unmöglich.
Vielleicht unmöglich wird es für Liam Highfield, der mit 2:7 gegen Judd Trump zurückliegt. Und da fehlt mir jetzt nun komplett die Fantasie, mir eine Wende herbeizuträumen.
Ja, das geht mir jetzt ähnlich. Liam Highfield, ich hoffe, dass er nochmal irgendwie einen Century Break spielt, na, dass er nochmal hier einen schönen Frame irgendwie holt, aber ich sehe es auch nicht, dass das mehr als einen Frame noch für Liam Highfield gibt oder irgendeine Art von Überraschung. Also ja, das macht der Judd Trump sehr souverän, der ist im Energiesparmodus im Moment und das funktioniert gut und dann werden wir ihn in der nächsten Runde sehen.
Energiesparmodus ist ja für die ganz großen Favoriten immer eine gute Sache, gerade in den ersten Runden nicht zu viel Kraft zu verlieren, weil es ist halt der Marathon im Crucible Theater. Heute werden Mark Williams und Sam Craigie gleich 2 Sessions spielen um 11 Uhr und um 20 Uhr. Also das Match wird heute beendet werden. Nicht beendet wird das Spiel zwischen Sean Murphy und Mark Davis. Da gibt es heute Morgen die erste Session, morgen Nachmittag dann die zweite Session. Auch nicht beendet wird Mark Selby gegen Curt Mifflin. Das geht heute Nachmittag los und wird morgen Abend weitergeführt. Und heute Nachmittag wird dann Judd Trump gegen Liam Highfield beendet und heute Abend Barry Hawkins gegen Matthew Seld. Mal gucken, wie viel Drama wir heute aus diesem Tag rauskriegen. Vielleicht Mark Williams gegen Sam Craigie bei Judd Trump und Barry Hawkins. Könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommen muss, um hier Drama zu erzeugen. Das war Kathi Hartinger mit ihren Einschätzungen.
Vorsicht.
Mit ihren Einschätzungen zu diesem Tag 4 der Snooker-WM. Danke, Kathi.
Ja, sehr gerne. Bis morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.